Hoffentlich fragen Sie mich nicht, warum ich Sie eigentlich liebe. Das war so ein Gedanke von mir. Ich muss mal eben mein iPad starten. Das war so ein Gedanke von mir vor unserem Traugespräch. Also wo unsere eigene Trauung vorbereitet werden soll. Wenn ein Mensch wie ich heiratet, dann kommt ja nicht ein Pastor, dann kommen wenigstens zwei. Das ist Ehrensache. Und vor diesen ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen wollte ich besonders weise sein, besonders erfrischend, besonders humorvoll. Ich wollte was Neues sagen über die Liebe. Über die Liebe kann man aber nichts Neues sagen. Und ich habe immer gedacht vorher, hoffentlich fragen die mich nicht, warum ich meine Frau liebe. Wir kennen uns 30 Jahre. Ich fand die von Anfang an super. Ich war sofort verknallt. Es hat 15 Jahre gedauert, bis wir zusammengekommen sind, über viele Umwege. Aber ich habe da keine richtigen Worte für, warum ich sie eigentlich liebe. Ich kann das nicht in Worte fassen. Ich glaube, das ist das Problem mit der Liebe. Oder, naja, was heißt das Problem? Das Wesen der Liebe ist, dass wir das nicht in Worte fassen können. Sondern wir sehen nur, was die Liebe macht. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir die Liebe nicht ergründen können. Denn die Liebe ist die größte Macht auf Erden. Das merkt man daran, das ist nicht nur ein Spruch oder so, das merkt man daran, dass sie so mächtig ist, selbst wenn sie nicht da ist. Also die Sehnsucht nach der Liebe, die kann uns so gefangen nehmen. Und zwar egal, ob man jetzt in einer Liebesbeziehung selber gerade ist oder nicht. Also auch in der Beziehung gibt es ja einsame Momente, das gehört ja dazu. Und ich hoffe, dass wir das nie ergründen werden, weil es ist ja völlig klar, dass die Erfahrung zeigt, im 46. Lebensjahr würde ich sagen, alles, was erfunden wird, erdacht wird, ausprobiert wird, das und beherrschbar wird, das wird auch benutzt, um daraus entweder Macht oder Geld zu machen oder beides. Deswegen ist es gut, dass wir die Liebe nicht komplett ergründen können, aber wir können ihr auf die Spur kommen über das, was sie tut. Und da habe ich ein Modell mitgebracht, ein ganz einfaches Modell, das möchte ich euch kurz erklären. Ich möchte nämlich gerne reden darüber, wie die Liebe wirkt, wie sie entsteht vielleicht auch, wie sie strukturiert ist, wie das Wesen der Liebe ist, weil wir ja in der Kirche ständig immer naturgemäß über die Liebe reden und ich glaube, das kann uns auch helfen in den Beziehungen, die wir führen. Das Erste, verbinden mit Liebe ist häufig Vertrautheit. Also das heißt, wenn man Menschen fragt, was bedeutet eigentlich Liebe für dich, dann sagen die, das ist das Gefühl, verbunden zu sein, innerlich miteinander verbunden zu sein. Das ist der Schritt, wo aus der Sympathie eben mehr wird. Sympathie, das ist auf Zeit, das ist auch nicht so eng, aber nach Hause kommen und ganz ankommen, sich jemandem nahe fühlen, es tut einfach gut, wenn er da ist. Das sind so Worte, die Menschen mir sagen, zum Beispiel, wenn ich Traugespräche führe als Pastor, ne? Das fühlt sich einfach gut an. Sie ist das Ziel meiner Suche, er ist das Ziel meiner Suche. Und das hat große Folgen für uns, diese Vertrautheit, nämlich, dass wir dieser Person, okay, dass wir dieser Person Dinge erlauben, die wir anderen Menschen nicht erlauben. Also das heißt, diese Person, die darf unsere Ziele neu justieren im Leben. Die darf uns persönliche Dinge sagen. Die darf über unsere Kleidung reden. Und entscheiden, welche Schuhe wir kaufen, je nachdem, wie die Art der Beziehung ist. Das ist etwas, was wir niemand anders zugestehen. Diese Vertrautheit macht auch, dass wir über Schwächen hinwegsehen. Das fällt uns ja sonst nicht so leicht, aber da geht das mit einmal. Man sieht ja, Liebe macht blind, sagt man, und es bleibt auch so, wenn diese Verknalltheit weg ist und wenn die Vertrautheit bleibt. Und vor allen Dingen macht diese Vertrautheit, dass wir uns nicht nach anderen Menschen sehen. Es ist ja so, wahrscheinlich gibt es ja nicht nur den einen Menschen, der für uns bestimmt ist, sondern theoretisch gibt es natürlich mehr Menschen, in die man sich verlieben könnte. Aber wir blenden die Möglichkeiten aus. Wir brauchen das nicht, weil wir haben ja schon alles. Wir sind ja schon da. Wenn man sich jetzt so vorstellt, dem Charakter nach, ist das ja etwas, was nicht nur eine Liebesbeziehung betrifft, sondern das ist alleine, die Vertrautheit alleine ist Freundschaft. Mein bester Freund, das ist der Holger, da würde ich sagen, der redet nicht über meine Klamotten, die ich anhab, aber ansonsten trifft das so ungefähr alles zu, was ich gerade gesagt habe. Ich habe auch auf Zeit Online habe ich gelesen in der Vorbereitung auf die Predigt, dass für viele Männer tragischerweise die Ehefrau auch die beste Freundin ist. Und ich habe nicht verstanden, warum das tragischerweise so ist. Bei mir ist es jedenfalls so. Meine Ehefrau ist auch meine beste Freundin. Es gibt aber jetzt praktisch den Punkt, wo aus der Freundschaft mehr wird. Und das ist, wenn eine andere Komponente mit dazukommt in der Liebe, und zwar die Leidenschaft. Also wenn die Vertrautheit die innere Verbindung ist, dann ist die Leidenschaft die körperliche Verbindung. Da, wo es körperlich wird. Wo es vielleicht mehr wird, als sich in den Arm zu nehmen, wo man sich hingezogen fühlt, körperlich. Ich meine jetzt nicht nur so diese sexuelle Komponente, daran denkt man immer dann zuerst, aber mir geht es eigentlich um dieses Gefühl, sich hinzugeben, miteinander verbunden zu sein. 100% wir, 0% ich, so, das ist so das, woran ich denke. Diese Komponente der Liebe ist die instabilste. Die erlebt man relativ selten und sie vergeht relativ schnell. Und deswegen ist sie auch die Achillesferse der Liebe, weil natürlich scheitern viele Beziehungen daran, dass genau diese Leidenschaft woanders gesucht wird. Die Vertrautheit alleine ist Freundschaft. Die Leidenschaft alleine ist eine Affäre. So könnte man sagen, ne? Die Leidenschaft alleine kann einiges retten, aber sie hat keine Tiefe. Und das möchte ich mit einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Und zwar, ich habe eine Trauung gemacht in einer Schlosskirche. Und da hatte das Brautpaar gesagt, wir haben einen Gospelchor gebucht. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe früher im Jahr 150 Veranstaltungen mit meinem Team organisiert. Ich dachte, ich kenne alles an Gospelchören, was es gibt. Aber so einen hatte ich noch nie gesehen. Warum? Weil äußerlich entsprachen die allen Klischees, die man haben kann über Gospelsänger. Das waren so 8 Leute. Aber die konnten gar nicht singen. Also es war wirklich musikalisch ein Desaster. Ich kann es nicht anders sagen. Und die hatten ein Keyboard dabei. Das war nur die Hälfte von dem hier. So. Und da hat der Chorleiter immer drauf rumgedengelt. Und dann irgendwann setzte das ganz aus. Und dann stellte der das einfach an die Seite und ging noch mehr auf die Leute zu. Also je schlechter sie gesungen haben, desto näher ist er auf die zugegangen und hat die angefeuert und so. Und die Leidenschaft ist in den Saal rübergeschwappt. Die Leute waren total begeistert, total emotionalisiert. Alle haben gesagt, das war ja der Wahnsinn, was die da gemacht haben. Aber es hat niemanden berührt. Es hat niemanden berührt. Und das kann ich erfüllen, wirklich. Ich habe in meinem Leben so viele Veranstaltungen gemacht, ob Menschen berührt werden oder nicht, das kriege ich voll mit. Und deswegen hatten alle den Chor schon vergessen, als sie aus der Kapelle rausgegangen sind und zum Essen. Und die Lieder auch. Die Leidenschaft alleine ist eine Affäre. Denn der Affäre fehlt etwas, und zwar die dritte Komponente, die Entscheidung. Wir können uns nicht zur Liebe entscheiden, aber ohne Entscheidung ist es keine Liebe. Ich sage es nochmal, wir können uns nicht zur Liebe entscheiden, also ob wir jemanden lieben oder nicht, aber ohne Entscheidung ist es keine Liebe. Deswegen haben wir das in unserer Kultur zum Programm erhoben. Das ist die Hochzeit. Das gibt es selbst in Social Media, da ändert man den Beziehungsstatus. Das ist ja alles nichts anderes, als öffentlich zu erklären, wir haben uns füreinander entschieden. Und das machen wir deshalb, weil wir wissen, dass wir Entscheidungen brauchen, dass Liebe eine Entscheidung braucht, und zwar relativ häufig, nämlich täglich. Und das meine ich jetzt nicht nur, weil wir gemeinsam Häuser bauen und Konten teilen und Kinder erziehen und Rente teilen, ja, sondern vor allen Dingen deswegen, weil wir in einer Beziehung so häufig wieder neu anfangen müssen. Und oft hat das mit Vergebung zu tun. Also wir müssen einander vergeben, und das ist eine Entscheidung. Zum Beispiel muss man der Partnerin oder dem Partner vergeben, dass sie selber älter wird, man selber aber nicht. Ist so, ne? Oder? Es ist so. Man sieht immer an den anderen, die werden älter, man selber bleibt ja total jung. Es ist einfach so. Auch dieses in der Beziehung tariert man ja immer aus, wie viel ist von mir selbst da und wie viel ist von dem anderen da, wie viel ist gemeinsam da. Und das sind ja Entscheidungen. Also ich muss mich jetzt selbst verwirklichen, bei Leuten in meinem Alter, ein großes Thema. Ja, aber wie viel verträgt die Beziehung? An welchem Punkt entscheide ich mich, das nicht zu tun, sondern wieder zurückzugehen und das Gemeinsame zu suchen? Ich habe ja gerade erzählt, ich bin mit einer Frau verheiratet, die ist nicht gläubig. Das ist eine Entscheidung. Die ist mir aber leicht gefallen, ehrlich gesagt. Aber das ist denn wir bewegen uns ständig auseinander in diesem Punkt und wir müssen wieder das Gemeinsame suchen. Das ist eine Entscheidung. Und dabei nicht aufzugeben, ist eine Entscheidung. Und nebenbei die Marotten der anderen auszuhalten, ist auch eine Entscheidung. Ich hab über dieses Thema ein Buch geschrieben, das heißt Sonntagmorgen-Single. Weil ich sonntags morgens häufig Single bin, obwohl ich in einer Beziehung bin. Das erscheint im nächsten Monat. Das war der Werbeblock, dankeschön. Aber was ich eigentlich erzählen will, ist, der Verlag hat hinten drauf geschrieben, dass das eine Belastung für unsere Beziehung ist, dass wir nicht beide gläubig sind. Und dann hat meine Frau gesagt, der Verlag kann das da ruhig draufschreiben, das stört mich nicht. Aber in Wahrheit stört es mich viel mehr, wie du die Spülmaschine einräumst. Und da steckt ja viel Wahrheit drin, weil die Marotten auszuhalten, das ist eine Entscheidung. Aber die Entscheidung alleine ist keine Liebe. Das muss man auch sagen. Also ohne Entscheidung ist es keine Liebe, aber die Entscheidung alleine ist keine Liebe. Und das ist eben das, was Menschen merken, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn das Haus gebaut ist. Wie viele Häuser werden zwangsversteigert, direkt nachdem also ein, zwei Jahre nachdem das Paar da eingezogen ist. Ne? Weil sie dann gemerkt haben, es war nur noch ein leeres Ja. Das nennt man eine leere Liebe, die nur durch die Entscheidung noch zusammengehalten wird. Ein trotziges Ja kann ja mal gelegentlich zwischendurch weiterhelfen, aber das alleine ist es nicht. Denn eigentlich suchen wir einen Zustand, wo alles das Drei erfüllt ist. Und das würde man dann die vollkommene Liebe nennen. Das ist ein Modell, das ist nicht von mir, das ist von einem amerikanischen Psychologen, Robert Sternberg heißt er. Und ist schon was älter, ist aus den 80er Jahren, ist in Deutschland, ja, ab und zu hört man so in der Therapie davon. Ansonsten gibt es da eigentlich nicht so viel drüber. Ich glaube aber, er hat es nicht erfunden. Sondern ich glaube, das ist unsere uralte christliche Weisheit. Denn das sind die drei Arten, wie wir Gott erleben. Das nennen wir die Trinitätslehre. Denn auch wir haben Vertrautheit, da gibt es noch, genau. Denn auch wir fühlen eine Vertrautheit zu Gott. Deswegen nennen wir ihn Mutter oder Vater. Wir verlassen uns auf Gott. Wir haben davon gesprochen, gerade den Plan Gottes. Ja? Das sind ja alles Vertrauensdinge, dass wir Gemeinschaften bilden als Christinnen und Christen, dass wir merken, wir brauchen uns gegenseitig, wir brauchen die Ermutigung gegeneinander, voneinander. Das sind alles Dinge, die mit Vertrauen zu tun haben. Und auch da gibt es das, dass nur die Vertrautheit alleine ist kein Glaube. Nur die Vertrautheit, solche Leute treffe ich ganz viele in den Chorprojekten der Kreativen Kirche, die stecken sich Gott in die Tasche, finden das total wichtig alles jetzt, aber nur für mich selber. Das heißt, da kann ich mich dran festhalten, da kann ich mich ausweinen, dann die beten auch noch natürlich ein bisschen oder so, das gibt es dann schon mal, aber eigentlich wollen sie sich gar nicht verändern lassen oder in Frage stellen lassen oder dass es sie irgendwie weiterbringt oder so. Das ist für mich kein Glaube. Also Zumindest nicht in seiner Fülle, die er, ich will gar nicht darüber urteilen, ich will nur sagen, da nimmt man sich was, weil es könnte viel mehr sein. Denn es gibt ja noch eine weitere Komponente dabei und das ist die Leidenschaft. Das ist da, wo Glaube körperlich wird, das gehört auch dazu. Es gibt auch im Glauben intime Momente. Und diese körperlichen Effekte, die haben wir natürlich, ist ein Riesenthema bei uns bei der Kreativen Kirche, weil es um Singen geht. Ja, wir machen ja viel Chorprojekte und singen heißt immer, es ist körperlich. Ich habe neulich das erste Mal mit meinem Sohn, der ist 11, spielt Schlagzeug, erste Bandprobe zusammen gehabt, 4 Stunden. Nur ich habe vergessen, dass ich 17 Jahre lang nicht mehr 4 Stunden am Stück selber gesungen habe. Und da tat mir das Zwerchfell weh, ich konnte nicht gerade stehen. Ich stand so. Meine Frau sagte immer, du siehst aus wie dein Vater. Mein Vater ist 81, ne? Aber es hat eine krasse körperliche Komponente und das gibt es auch im Glauben eben, wenn wir uns überwältigt fühlen von Gott, wenn es Gänsehaut gibt, wenn wir Wärme spüren. Und natürlich brauchen wir das, nicht nur, nicht jeden Tag, das ist klar, auch das hier ist die flüchtigste, die instabilste Komponente. Das gilt auch für den Glauben, da hat ja dieser Psychologe schon recht, der Sternberg. Und es ist schwer auseinanderzuhalten. Ich ermutige immer Menschen, die so körperliche Symptome dann haben, wenn die solche Lieder singen, wie gerade hier Teardrops, da sitzen auch Menschen im Publikum, die weinen. Und das kann ich auch gut verstehen. Und nur man muss sie dazu ermutigen, mal zu spüren, ob das nicht wirklich Gott sein könnte, ob das nicht mehr sein kann als nur eine Erinnerung oder sowas. Ja? Die Leidenschaft alleine ist ein Strohfeuer. Das ist, wenn man sich für den Moment überwältigt fühlt und nichts passiert am Ende. Das gibt es auch. Also spontan Bekehrung, Ulrich Pazani ruft auf, komm nach vorne, übergib dein Leben Jesus, aber es ändert gar nichts. Es passiert gar nichts. Denn es ist auch eine Entscheidung zu glauben. Also auch im Glauben ist es so, wir können uns nicht zum Glauben entscheiden, aber ohne Entscheidung ist der Glaube kein Glaube. Warum verbinde ich das mit dem Sohn? Weil Jesus zur Entscheidung ruft. Komm und folge mir nach. Das ist die Botschaft des Sohnes. Wer meine Worte annimmt und danach lebt, sagt er, der ist wie jemand, der sein Haus auf einen festen Felsen, auf einen festen Grund stellt. Und dieses danach Leben, das ist eine Entscheidung. Also barmherzig zu sein, heißt ja, viele kleine Entscheidungen zu treffen, in ganz konkreten Situationen. Nicht schlecht über andere zu reden, ist eine Entscheidung, in einer konkreten Situation. Es ist auch eine Entscheidung, Gott zu vergeben, dass er nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Ich kann mich nicht freimachen von dem Gedanken, dass ich am liebsten hätte, dass Gott nach Moskau fliegt und Putin erklärt, wer der Stärkere ist. Ehrlich, das ist jetzt ein bisschen so wie so ein Kind gedacht, aber ich habe diesen Gedanken in mir. Denn wir glauben doch daran, dass Gott stärker ist. Aber ich muss ihm vergeben, dass er nicht den Weg der lieblosen Macht gewählt hat, sondern den Weg der Liebe. Und das ist halt der lange. Das ist eine Entscheidung, trotzdem auf Gott zu vertrauen. Hier ist es so, wenn es nur eine reine Entscheidung ist, Entschuldigung, da, wenn es nur eine reine Entscheidung ist, der Glaube, das ist Fanatismus. Das ist, wenn es vor lauter Entscheidung keine Liebe mehr gibt für die Menschen. Wenn es keine Freiheit gibt, das reicht nicht. Die Frage ist jetzt, wie kommt man dahin wieder zurück? Also das ist ja so, diese vollkommene Liebe, dieser Zustand da in der Mitte, das ausgefüllte Dreieck, das ist ein Zustand, der ist nie ein Dauerzustand, sondern der ist ganz kurz und dann vergeht er ganz lange und dann kommt man wieder dahin. Und die Frage ist, wie kommt man da wieder hin? Ich glaube, es ist viel leichter, an den eigenen Stärken anzusetzen und nicht an den eigenen Schwächen. Denn so unterschiedlich, wie wir sind heute Morgen hier, wir können uns alle danach einsortieren, dass uns eine der drei Dinge leichter fällt als alle anderen. Es gibt Menschen, die sind total vertrauensvoll und vertrauensselig, ne? So ein bisschen negativ besetzt bei uns. Aber denen fällt das leicht, sich auf andere zu verlassen. Es gibt Leute, die sind eher Control-Freaks, das gibt's auch. Nein, gibt's nicht, ne? Genau. Es gibt Menschen, die können besonders gut konsequente Entscheidungen treffen. Das ist meine Tochter, die ist 9. Ida, wenn die eine Entscheidung trifft, rums, dann zieht die das durch, jahrelang, ist egal. Sie ist die schlechteste Spielerin in ihrer Fußballmannschaft, aber sie ist immer da, immer. Und das heißt, einer von uns muss auch immer da stehen, auch wenn 5 Grad ist und Schneefall, ne? Also das ist ja das Beängstigende. Es gibt Menschen, die können sich besonders gut einer mitreißen lassen. Die können sich begeistern und andere begeistern. Und es ist viel leichter, von einem der Punkte, die einem leicht fallen, zu den anderen zu gehen und dann daran zu arbeiten, als umgekehrt. Als einfach an einem Punkt anzufangen, den man nicht so gut kann, weil dann dauern die Erfolge so lange. Und das andere ist, es gibt noch eine andere Methode, man kann an dem Punkt zurückgehen, wo es die vollkommene Liebe gegeben hat und kann so tun, als ob. Ich habe ein Ehrenamt übernommen in der Schule, auf dem Gymnasium, auf das mein Sohn geht. Und da wurden so Sachverständige gesucht für die einzelnen Fächer. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, Fachbereich oder keine Ahnung, sowas. Und dann habe ich gedacht, na gut, ich bin Theologe, melde ich mich mal für evangelische Religion. Waren die total entsetzt, dass sich einer gemeldet hat für evangelische Religion. Ich auch. Gab es jahrelang nicht. Und dann merkte ich, das wird eine ganz trockene Veranstaltung, also so mehrere Sitzungen an einem Nachmittag und so. Und dann kam mir so der Gedanke, wollen wir mal gucken, was Gott mit mir vorhat heute. Und dann wurden die Grüppchen immer kleiner, hinterher saßen nur noch die evangelischen Religionslehrer da. Und dann sagte eine Frau, eine Lehrerin, die war jung, also relativ jung, nicht Mitte 30, die sagt, sie wollte mal eben in dieser Runde teilen, sie kann im Moment nicht an Gott glauben. Denn ihr Mann hat eine schwere Krankheit und das heißt, er wird jetzt ein Pflegefall und die ist nicht Mitte 30, ne? Und das ganze Leben wird sich jetzt komplett anders entwickeln, als sie sich das gedacht hat, und sie kann da im Moment nicht dran glauben und sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Und da hat man erlebt, wie so ein System Schule komplett überfordert ist. Da saß der Schulleiter, selber Religionslehrer, da saßen Pfarrer, die im Schuldienst sind, die waren alle überfordert, keiner wusste etwas zu sagen. Weil die reden nicht über ihren Glauben. Ne? In der Schule redet man nicht über den Glauben, man informiert über den Glauben. So, und dann habe ich ihr für ihre Offenheit gedankt und habe gesagt, ich habe auch schon mal so eine Krise gehabt im Leben und ich kann Ihnen einen Rat geben, Sie müssen so tun, als ob. Sie müssen so tun, als ob da einer zuhört. Sie müssen so tun, als ob da jetzt ein Geschenk auf Sie zukommt. Sie müssen so tun, als ob Gott für sie Gutes will. Und dann kann man es auch erkennen. Und dann hat sie sich hinterher bei mir bedankt. Und ich wusste, warum ich dieses komische Ehrenamt übernommen hatte. Warum? Weil die Lehrer, die sind nicht frei dafür, die sind in diesem Schulsystem, die hätten das alle sagen können. Das ist ja jetzt keine tiefe Weisheit oder so. Das ist eine ganz normale Glaubenserfahrung. Aber in diesem Setting geht es nicht. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns gegenseitig daran ermutigen, wieder zurück zur Mitte zu gehen und so zu tun, als ob. Eigentlich bin ich drauf gekommen durch den berühmtesten Text, der jemals über die Liebe geschrieben worden ist. Den kennt ihr alle, 1. Korinther 13. Und wenn man wie ich in landeskirchlichen Hintergrund hat, dann ist das der hohlste Bibeltext, den es gibt, weil der immer bei jeder Trauung gelesen wird und bei jedem, also immer wenn Menschen, die was über, also in der Kirche was machen sollen, die nicht gläubig sind, dann suchen die immer den Text raus, weil der tut ihnen selber nicht weh. Ne? Es ist nur so, dass ich einen ganz anderen Zugang zu diesem Text gefunden habe, weil ich ein Buch gelesen habe über ein Roman über die Entstehung des Lukas-Evangeliums. Und da ist die These aufgestellt worden, dass Paulus nicht freiwillig Single geblieben ist. Ihr wisst das ja, Paulus sagt von sich selber, er ist um des Evangeliums willen alleine geblieben. Und in dem Buch, das war ja ein Roman, wie gesagt, da kann man ja mal ein bisschen rumspinnen, da wurde so ein bisschen gemutmaßt, es könnte ja sein, dass eine enttäuschte Liebe dahinter steht. Und da ist mir erst der Gedanke gekommen, dass vielleicht Singles mehr zu sagen haben über die Liebe als andere Menschen, weil sie mehr darüber nachgedacht haben, weil sie nicht so selbstverständlich ist. Und dann habe ich den Text ganz anders gehört. Er schreibt über die vollkommene Liebe: Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Und das merkt man daran, dass sie selbst dann noch Macht hat, wenn sie nicht da ist. Ich glaube, dass uns in unseren Gemeinden nicht immer der Glaube an Gott zusammenbringt, sondern die Sehnsucht nach Gott. Und damit fängt alles an. Mit der Sehnsucht nach Liebe. Deswegen finde ich es schön, wenn wir gemeinsam weitersuchen könnten danach, die vollkommene Liebe irgendwo zu finden und zu spüren. In unseren Beziehungen mit Menschen und in unserer Beziehung mit Gott. Amen.